warum Borussia Mönchengladbach? Einfach, weil es ein lässiger Verein ist. Weil ich glaube, dass es einer der größten Vereine in Deutschland ist, was Geschichte, was Fanpower betrifft.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Ja, hier ist der Gladbach-Podcast eures Vertrauens. Pfostenbruch meldet sich auch in der Saison 2020-2021 zurück. Eine ganz verrückte Spielzeit, die zweifellos daran anknüpfen wird, was uns in der Rückrunde der vergangenen Saison passiert ist. Corona-mäßig war das ja wirklich verrückt und es wird verrückt bleiben. So viel sei schon mal gesagt. Wir versuchen das alles einzuordnen in dieser Saison. Und ja, ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet wie immer Fabian Engelbach. Grüße.
Hi, grüß dich Kevin. Ja, nach knapp 2 Monaten, relativ kuriose Saisonpause, die wir jetzt hatten, letzte Podcast-Folge Anfang Juli, jetzt die erste Anfang September wieder. Ja, Corona-bedingt hat sich da einiges verschoben in diesem Jahr. Aber, und das ist das, ja, vielleicht Positive, nächste Woche geht es wieder los.
Ja, ganz genau. Es geht los mit einem Heimspiel im DFB-Pokal. Auf dem Papier ist es ein Auswärtsspiel, ganz normal, aber wir wissen es alle, es geht zu Hause los vor 300 zahlenden Zuschauern gegen Oberneuland. Dazu aber später mehr. Erstmal ganz grundsätzlich, Fabian, jetzt ist das eine Saison oder zumindest eine Hinrunde, wo man wahrscheinlich weiterhin nicht ins Stadion kann, zumindest nicht in großer Zahl. Man kann auf gar keinen Fall Auswärtsreisen machen. Wie groß oder wie klein ist die Vorfreude bei dir auf die neue Spielzeit?
Ja, mit Sicherheit etwas kleiner und etwas gedämpfter als sonst, aufgrund genau dieser Situation. Es geht nächste Woche los. Man freut sich irgendwie so ein bisschen, dass der Fußball wieder startet, dass man am Wochenende wieder so ein Ritual hat in seinem ja jetzt Corona-Normalalltag, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz, klar, die großen Fahrten, die großen Planungen, Touren und die Vorfreude aufs Wochenende, auf die Spiele, das ist natürlich jetzt nicht da und demnach ist da die Vorfreude auch ganz klar gedämpft.
Ja, geht mir genauso. Also im Prinzip freut man sich jetzt schon auf ein Wochenende, an dem man Fußball zumindest dann zusammenguckt oder so oder vielleicht mal in die Fankneipe geht. Also das ist dann jetzt das ganz große Highlight, was vorher dann eben die Auswärtstouren waren, von denen wir ja auch immer die eine oder andere mitgenommen haben. Ganz besonders bitter ist das natürlich jetzt in der Champions League Spielzeit. Dazu aber natürlich auch später mehr. Kommen wir jetzt erstmal ganz konkret auf das zu sprechen, was uns erwartet hier im Podcast. Wir werden nämlich das Ganze in dieser Spielzeit ein bisschen anders gestalten. Wir sind aber der Meinung, es wird sogar noch besser als in der ersten Saison von Pfostenbruch.
Wir wollen uns ja nicht selber loben, aber es wird noch besser.
Genau, wir gehen hier mit dem nötigen Selbstbewusstsein an die Sache ran und das noch bessere Format sieht folgendermaßen aus. Wir werden einmal im Monat in einem großen Format in die Tiefe gehen. Das heißt, analytisch werden, auch mal ein bisschen länger werden und das große Ganze betrachten, so den Status quo, wo steht Borussia Mönchengladbach. Jetzt ist das in dieser ersten Folge natürlich ja der Stand vor der Saison. Und wir wollen in dieser Saison auch dann in diesen Sonderfolgen mit Experten arbeiten. Wir haben das zum Schluss der vergangenen Saison schon gemacht mit Jonas vom Blog Schwarz-Weiß-Grün. Und wir wollen das auch in dieser Spielzeit machen. Aber natürlich gibt es auch Ausnahmen. Und die erste Ausnahme gibt es direkt in der ersten Folge. Denn heute haben wir keinen externen Gast, weil da gab es leider Gründe, die das Ganze unmöglich machen kurzfristig. Weil manchmal ist Fußball auch eben nicht das Wichtigste. Und das ist so eine Situation, die da entstanden ist. Aber das Ganze werden wir nachholen und uns schon nach dem Dortmund-Spiel, also nach dem ersten Spieltag, nochmal in diesem großen Format melden. Eigentlich war die zweite Folge dann erst für ja rund um das Köln-Derby geplant, also Anfang Oktober im nächsten Monat. Aber wir werden jetzt zweimal lang und breit das Ganze analysieren, einmal dann eben mit Gast. Ich hoffe, das habe ich jetzt halbwegs verständlich runtergebracht. Es ist fast so kompliziert wie die Nations League, sagen wir es so.
Fast so kompliziert wie die Nations League. Und nicht zu vergessen, wir haben jetzt, du hast jetzt lang und breit erklärt, was uns in diesem großen Format erwartet. Noch eine kleine andere Neuerung. Wir werden uns jetzt nicht mehr wöchentlich melden, sondern sogar nach jedem Spiel. Das bedeutet aber auch, dass wir jetzt nach jedem Spiel nur noch ein kurzes Update geben. Also wir wollen die Champions League jetzt auch gebührend feiern. Borussia spielt Champions League, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und da wollen wir nicht abwarten bis nach dem Wochenendspiel gegen Mainz, um dann über die Highlights in der Champions League zu sprechen. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, nach jedem Spiel ein kurzes Update zu geben. Dann aber wirklich auch nur ein kurzes Update und nur ein paar Minuten uns den Spielen in Champions League, in Pokal, in Liga widmen. Und das große Ganze dann eben in den ausführlichen Folgen mit Experten besprechen. Hat auch einfach den Grund, dass jetzt Corona situationsbedingt natürlich nicht mehr die ganz großen Highlights stattfinden. Das große Drumherum findet ein wenig weniger statt. Wir fokussieren uns dann damit in den kurzen Folgen auch viel mehr auf das, was auf dem Rasen passiert. Und ich denke, das können wir ganz gut in 15, 20-minütigen kurzen Sequenzen abhandeln.
Genau das ist der Plan. Also wir werden uns nach jedem Spiel melden. Das ist erstmal die Neuerung Nummer eins. Und wir melden uns darüber hinaus dann eben einmal im Monat nach gewissen neuralgischen Punkten in der Saison. Also zum Saisonstart wie jetzt, nach dem Dortmund-Spiel, rund um das Köln-Derby. Also einmal im Monat, dann melden wir uns mit einem zugeschalteten Gast. Und dann in diesen Folgen wird auch ein ständiger Gastmoderator wieder am Start sein. Das ist auch heute der Fall. Dobbys Meinung existiert also nach wie vor. Er wird dann auch eine exponiertere Rolle einnehmen, weil wir dann einfach auch mehr Zeit haben, mehr Raum haben und wird dann jeweils unsere Gäste dann auch mit speziellen Fragen löchern. Also da haben wir uns einiges überlegt für diese Spielzeit. Ich denke, das kann ganz, ganz lustig werden und vor allen Dingen verbinden wir so ein bisschen diese Corona-Situation, diese besondere Situation, dass wir eben nicht mehr auch diese Auswärtsfahrten machen können, darüber sprechen können. Wir passen uns quasi der Situation an und machen dann in den einzelnen Spielbesprechungen, konzentrieren uns da rein auf das Sportliche, weil es sonst auch kaum was gibt, logischerweise, werden aber dann eben auch alles mitnehmen. Das heißt, wir haben 34 Spiele Bundesliga, mindestens zwei, bin ich mal optimistisch, Pokal plus mindestens sechs Champions League. Das heißt, wir haben auf jeden Fall 42 Spiele, die wir betrachten werden. 42 Folgen plus die heutige, also wird eine volle Saison.
Ja, es wird eine volle Saison und ich würde sagen, damit haben wir auch genug über uns und unser Format gesprochen und können gleich mal reingehen in die Saison, die uns jetzt bevorsteht. Besondere Situation haben wir schon angesprochen. Besonders ist vor allem auch die Situation deshalb, weil wir haben gesagt, wir werden wahrscheinlich nicht vor Ort sein. So richtig sicher und wie lange das Ganze anhält, ist es allerdings auch alles noch nicht. Über das Thema Zuschauer wird gerade sehr, sehr viel gesprochen. Ganz kontrovers diskutiert, viele, viele Leute mit verschiedenen Standpunkten. Ja, Kevin, wie ist deine Meinung?
Boah, ganz, ganz schwierig. Also ich muss erstmal vorwegschieben, dass ich da so eine final ausgebildete Meinung noch gar nicht habe, weil das Thema ist so komplex und es gibt ja so viele Punkte, die man anführen kann und die man dann auch, aus denen man dann eine Meinung herausbilden kann. Bei mir, ich schwanke noch so ein bisschen. Auf der einen Seite sage ich, so wie das jetzt aktuell wahrscheinlich laufen wird, sprich Leipzig spielt vor über 8000 Zuschauern gegen Mainz am ersten Spieltag, Hertha spielt vor 5000 gegen Frankfurt, Mainz wiederum spielt im Pokal gegen Havelse vor 1000, wir spielen im Pokal gegen Oberneuland vor 300 in Bayern. Da gibt es überhaupt noch kein Hygienekonzept. Die Sachsen, die rechnen alle damit, vor Zuschauern, zumindest teilweise vor Zuschauern zu spielen. Es ist total vogelwild. Der Föderalismus bricht sich auch hier Bahn. Das ist insofern auch logisch, als dass ja die DFL da jetzt nicht die Rolle eines Gesundheitsamtes einnimmt. Die DFL könnte allerdings natürlich schon sagen, wir haben den Solidaritätsgedanken nach vorne gestellt in der großen Corona-Hochzeit und wir wollen den auch weiterdenken, sprich Zuschauereinnahmen bitte, wenn, dann für alle in gleicher prozentualer Anzahl oder gar nicht. Also ich finde, der Meinung kann man auch sein. Letztendlich bin ich jetzt aber auch in den letzten Tagen oder habe mich da auch ein bisschen weiter mit beschäftigt und kann auch nach und nach immer mehr verstehen, dass man sagt, aus DFL-Sicht, es ist ja gut, wenn in einigen Bundesländern immer mehr Normalität einkehrt, auch wenn das in anderen Bundesländern noch gar nicht der Fall ist. Zum Beispiel eben ganz extrem in Bayern. In Sachsen sind die Zahlen andere. In Mecklenburg-Vorpommern ist es genauso. Das ist, glaube ich, die niedrigste Fallzahl prozentual gesehen. Dünn besiedelte Bundesländer. Das ist in NRW ganz anders. In den Stadtstaaten wiederum haben wir nochmal andere Situationen. Also wie gesagt, final, man merkt es, kann ich mich jetzt gar nicht auf einen Standpunkt konzentrieren. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's ähnlich. Zum einen ist es natürlich auch klar, dass wenn wir jetzt darüber sprechen, dass ein paar Zuschauer ins Stadion dürfen, dann ist das natürlich das, was wir unter Fankultur verstehen und was auch den Reiz am Stadiongang ausmacht. Das fällt natürlich komplett flach. Und gerade die Corona-Zeit hat ja eigentlich auch gezeigt, wie wichtig Fankultur und wie wichtig Fan-Dasein ist, um auch Fußball vom Fernseher attraktiv zu machen. Und dieser Mist von den Fernsehsendern, da irgendwelche künstlich intelligenten Fangesänge einzublenden oder einzuspielen während des Spiels, das hat ja nun wirklich eigentlich niemandem gefallen. Also bitte widersprecht mir, falls ich da falsch liege, aber ich fand es grausam und das hat für mich nur gezeigt, wie sehr Fans benötigt werden. Wenn wir jetzt dann darüber sprechen, dass ein paar hundert oder ein paar tausend Zuschauer zugelassen werden, dann finde ich, ist das auch ein Schlag ins Gesicht für jegliche Fankultur, weil die wird da wieder übergangen. Auf der anderen Seite befinden wir uns natürlich dann jetzt gerade in einer solchen Ausnahmesituation nach der Corona-Pandemie oder mittendrin, dass wir irgendwie auch an alternative Lösungen finden müssen, um zu einer gewissen Normalität zurückzukehren. Und so gesehen kann ich es dann wieder verstehen, wenn man sagt, man muss langsam wieder in die Richtung kommen und kann nicht 3 Jahre warten, bis wir eventuell alle dann wieder ins Stadion gehen dürfen und auch alternative Angebote schaffen. Durch den Föderalismus bedingt und durch das verschiedene Infektionsgeschehen bedingt unterschiedliche Regelungen in Deutschland gibt, finde ich nachvollziehbar, aber ebenso schwierig wie nachvollziehbar auch, wie du es schon gesagt hast. Es ergibt ja durchaus Sinn, dass man unterschiedliche Maßstäbe ansetzt. Allerdings ist es natürlich auch, kann es auch problematisch sein, wenn das ein oder andere Bundesland mehr Zuschauer reinlässt und dann vielleicht ein gewisser Reiseverkehr auch entsteht, aus Bundesländern, in denen Fußballschauen nicht möglich ist, in Bundesländer, in denen es unter Umständen möglich ist. Und ich habe da auch keine abschließende Meinung zu. Ich finde, das ist ein super schwieriges Thema. Verschiedene Vereine nähern sich dem Thema aus verschiedenen Perspektiven, haben verschiedene Motive, wo ich RB Leipzig jetzt einfach mal unterstelle, dass es denen hauptsächlich darum geht, dass sie schnell wieder Zuschauereinnahmen generieren. Das ist ein Verein wie Union, dem es relativ glaubhaft, denke ich, abzunehmen, dass es denen auch darum geht, dass sie wirklich die Leute wieder im Stadion haben wollen, insbesondere auch, weil sie, glaube ich, davon überzeugt sind, dass ihr Team dadurch nochmal einen zusätzlichen Push erhält.
Ja, ist ganz gut, dass man das auch auf die einzelnen Vereine nochmal anspricht. Also jeweils gibt es da eben ganz unterschiedliche Motive, der Meinung bin ich auch. RB Leipzig, ja, klar, da steht diese Fankultur, auch wenn sie das, selbst das für sich ja auch propagieren, als dass sie die hätten, da steht das aber natürlich nicht im Vordergrund, schon gar nicht im Vergleich zur Union Berlin. Und bei Leipzig muss man dann aber wiederum auch sagen, Bundesland Sachsen, da ist Leipzig wahrscheinlich der Verein, der am ehesten auf die Zuschauereinnahmen verzichten könnte. Also da verstehe ich dann wiederum in dem gleichen Bundesverein wie Dynamo Dresden, wie Erzgebirge Aue deutlich mehr, was das betrifft. Leipzig, was mich daran stört, ist, dass man jetzt natürlich auch da so ein bisschen die Gunst der Stunde, es scheint jedenfalls so, zu nutzen scheint und sagt, Ja, wir können jetzt hier auch Pioniere sein, indem wir die sind, die sogar relativ viele Zuschauer ins Stadion lassen. Das Leipziger Stadion ist ja auch gar nicht so groß, also 8.400 oder so, davon ist die Rede, von dann irgendwie 42.000. Das ist jetzt gar nicht mal so ein ganz, ganz kleiner Anteil, wenn man das vergleicht mit den Regularien zum Beispiel in Mönchengladbach. Und das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass natürlich jetzt auch schon so die Fankultur noch mehr ausgeblendet wird, weil jetzt stellt man sich in den Vordergrund und sagt, ja, Fußball ist für Menschen da, die Fußballer spielen vor Menschen immer besser. Man vergisst da aber die Differenzierung und die sehe ich aktuell tatsächlich nur bei Union, wo man auch sagt, es geht auch für die Menschen darum, hier wieder etwas wie Normalität, ganz wichtige Orte der Zusammenkunft herzustellen und wieder machbar zu machen. Und das finde ich, darf nicht zu kurz kommen. Also, dass man auch wirklich differenziert zwischen normalen Zuschauern und zwischen Fankultur. Weil es wird, seien wir ehrlich, es wird keinen Unterschied machen für die Spieler auf dem Rasen, ob da jetzt 300 Menschen jeweils 100 Meter voneinander entfernt gefühlt sitzen auf der Haupttribüne oder nicht, oder ob die nicht da sind. Also das ist für mich eine Scheindebatte, wo auch wieder versucht wird, da irgendwie das alles miteinander gleichzusetzen. Und deshalb finde ich es zum Beispiel gut, dass auch Union sagt, wir beharren aber erstmal auf unseren Stehplätzen. Ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? Also das finde ich schon wichtig, dass man das nochmal klarzieht. Und ich glaube, wenn dann hier gesagt wird, ja, die Fußballer, die wünschen sich auf jeden Fall wieder Zuschauer, ganz ehrlich, sind denn da die, mal angenommen, in Mainz, 30.000-Mann-Arena, die dürfen 1.000 Zuschauer reinlassen und das sind dann, also es ist extrem unwahrscheinlich, das sind dann die 1.000, die immer pfeifen, wenn es irgendwie hinten rumgeht. Also da sagen sich die Spieler aber auch lieber, spielen wir lieber alleine. Also ja. Ich finde, so einfach kann man sich's nicht machen.
Genau, ja, und das ist das, was ich auch meinte, was ich sagen möchte, dieses Motiv dahinter, also welches Motiv verfolgen die Vereine, wenn sie sagen, sie wollen unbedingt wieder Fans im Stadion, möchten sie unbedingt wieder Fans im Stadion, um die Einnahmen zu generieren, um ja vielleicht auch auf sich, also schauen sie dabei nur auf sich selbst und auf die eigenen Spieler und ob das für die Spieler so einen leichten Motivationsschub gibt oder schauen die Vereine auch darauf, dass sie eine gewisse Fankultur haben, die sie erhalten müssen und wollen, um auch eben dem Verein irgendwie vielleicht was Besonderes, was Spezielles zu geben. Da sehe ich bei vielen Vereinen leider im Vordergrund, dass hinter der Aussage, wir möchten unbedingt wieder Zuschauer im Stadion, eine sehr hohe Motivation steckt, sich selber die eigene Situation zu verbessern und nicht etwas für jemand anders solidarisch zu tun, eben in dem Fall für Zuschauer, für Fans oder Fankultur.
Jetzt frage ich dich mal ganz konkret, reizt dich denn sowas überhaupt, weiß ich nicht, ein Stadion zu betreten, wo kaum Menschen sind, wo auch irgendwie dann in Extremfällen gar nicht gesungen werden darf? Wir waren jetzt zum Beispiel in der Regionalliga Nordost bei Tennis Borussia hier in Berlin und das war schon irgendwie auf der einen Seite richtig cool, aber es ist natürlich schon irgendwie ein bisschen beklemmend, wenn man damit konfrontiert wird, zumindest mit der Bitte, doch nicht zu singen, zum Beispiel.
Ja, das fand ich durchaus absurd. Das war eine wirklich absurde Situation. Knapp 1.000 Zuschauer, Tennis Borussia gegen Chemie Leipzig waren wir. Es fühlte sich irgendwie ganz, ganz befreiend an, mal wieder Fußball zu sehen. Im Stadion allerdings war das natürlich auch unter komischen Umständen. Also keine Gesänge, das ist nicht wirklich schön. Und ich finde es auch nicht wirklich reizvoll, wenn ich jetzt in ein Stadion gehen müsste. Es kommt so ein bisschen natürlich drauf an. Also wenn ich jetzt in ein Stadion gehen müsste, wo 3.000 Leute drin sind, wo aber eigentlich 54.000 reinpassen, wie jetzt im Borussia-Park beispielsweise, und alle Leute 10 Meter auseinander sitzen, und da wüsste man ja, es kommt auch keine Stimmung auf, so ganz natürlich, weil die Menschen einfach viel zu weit voneinander entfernt sind. Selbst wenn dann mal 20 Leute ein bisschen was anfangen würden zu singen, das hätte ja überhaupt keine Wirkung, auch emotionale Wirkung irgendwie. Und ich glaube, dass mich das dann auch einfach nicht reizen würde, da ins Stadion zu gehen groß. Natürlich nur aus fußballerischer Perspektive, aber eben diese Fanperspektive und dieser eigentliche Grund, warum man ins Stadion geht, fällt eigentlich komplett weg.
Ja, das finde ich auch. Das ist nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Ich bin nämlich auch der Meinung, ich glaube, mich persönlich könnte das sogar noch mehr runterziehen, als dass es für mich irgendwie bedeuten würde, mich total zu freuen, endlich wieder im Stadion zu sein. Das war jetzt bei TB noch ein bisschen anders oder generell in der Regionalliga Nordost. Da werden wir sicherlich noch ein paar Spiele mitnehmen als Zuschauer. Da muss man aber auch sagen, außerhalb der Pandemie ist die Situation da kaum eine andere. Also da freuen sich manche Vereine über 1000 Zuschauer. Dementsprechend muss dann man das auch nochmal differenzieren. Und du sagst es ganz schön, also wenn man dann so weit voneinander entfernt sind, dann kann da ja gar nicht so eine Stimmung aufkommen. Und im Prinzip ist Fußball dann eigentlich nichts anderes als Theaterbesuch, wo man ruhig auf seinem Platz sitzt und einfach dem Geschehen dort auf der Bühne oder in dem Fall auf dem Platz folgt. Und da sage ich ganz ehrlich, das wird viel zu wenig beachtet in der Debatte. In der Debatte wird häufig suggeriert, es wäre ja schon damit getan, die Stadien einfach wieder zu befüllen. Aber ich glaube, damit ist es nicht getan. Die aktive Fanszene wird wieder komplett ignoriert, was die eigentlich für Anliegen haben. Und es wird komplett ausgeblendet, was die für einen Einfluss haben. Und mit aktiver Fanszene wird auch wieder nur, im Prinzip wird das mit Ultras wieder gleichgesetzt. Natürlich besuchen wir nicht 34 Spiele in der Saison, aber wenn wir bei den 3, 4, 5, 6 Auswärtsspielen sind, dann sind wir auch aktiv. Weißt du, was ich meine? Und das, finde ich, wird wieder vollkommen ausgeblendet. Finde ich schade.
Ja, ich meine, wir haben es ja auch zu Beginn, als nach der Corona-bedingten Unterbrechung die Saison wieder gestartet ist, haben wir ja gesagt, dass wir das Ganze schon so mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachten. Also das lachende Auge, so der Fußballfan, also der sich wirklich für den Sport interessiert, der freut sich über diesen Restart und so ist es auch jetzt wieder. Allerdings der Fan in uns, der betrachtet das gerade mit einem weinenden Auge. Und auch so geht das jetzt weiter. Also für mich verbessert sich da kaum etwas jetzt dadurch, dass ein paar Leute ins Stadion kommen, die ja diese Atmosphäre und dieser eigentliche Grund, warum man eben Fußballfan ist, der entfällt, der ist nicht da. Und das hinterlässt so große Spuren auch, dass diese Vorfreude auf die Saison letztlich eben getrübt ist.
Ganz genau so sieht's aus. Und dabei ist das gerade für uns auch eine tolle Saison mit Champions League, mit auch, wie ich finde, durchaus attraktiven Zielen, die es gewesen wären. Zweite Mal in Folge Union auswärts. Arminia Bielefeld ist aufgestiegen, ist zurück in der ersten Liga. Also es ist ja eine sehr reizvolle Saison, die natürlich vollkommen getrübt wird. Champions League heißt für uns auch extrem viele Spiele. Corona macht es noch alles ein bisschen ruckeliger, gerade weil die Saison guten Monat später anfängt als sonst. Wir haben jetzt den 6. September, an dem wir aufnehmen, sind noch eine Woche vor Pflichtspielstart und zwei Wochen vor Ligastart. Und dann geht's aber mal ab die Luzi bis Weihnachten. Unfassbar viele Spiele, eigentlich nur englische Wochen. Jetzt sind dann die Nationalspieler bei ihren Nationalteams, müssen da im Oktober nochmal hin, müssen da im November nochmal ran. Das wird auch schon, jetzt mal abseits von dieser Zuschauerthematik, eine verrückte Saison.
Das wird mit Sicherheit eine verrückte Saison. Wir haben jetzt in dieser Saison das erste Mal auch den Fall, also zumindest seit ich mich für Bundesliga-Fußball interessiere und begeistere, dass wir keine wirkliche Winterpause haben. Es geht direkt nach Neujahr eigentlich wieder los. Ich glaube, am 2. Januar da das Wochenende, da ist wieder der erste Spieltag, ich glaube, für Borussia mit dem Spiel in Bielefeld. Ja, es gibt unglaublich viele Spiele, viele englische Wochen. Die Saison fängt einen Monat später an als geplant, muss aber dennoch bis Mai abgeschlossen sein. Wir haben uns jetzt auch den Plan angeguckt, natürlich, weil wir jetzt schon mal schauen, wann sind die Spiele, wann müssen wir dann auch aufnehmen. Da haben wir uns jetzt bis Weihnachten alles angeschaut und es ist wirklich ein kompletter, also der komplette Irrsinn, so viele englische Wochen, die Belastung wird immens sein für die Spieler. Und ich glaube, da können wir einfach froh sein, wenn jetzt in dieser Saison erstmal alles glatt läuft und nicht wieder eine Unterbrechung irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer dazwischen kommt.
Ich bin auch sehr gespannt, welche Mannschaften von dieser besonderen Saison profitieren können vielleicht. Also man hat ja schon während der Geisterspiele gemerkt, dass häufig dann sich dann doch die fußballerisch höhere Qualität durchsetzt. Nun sind die Geisterspiele mal mehr, mal weniger stark immer noch präsent. Und dazu kommt eben dieser unfassbare Rhythmus. Klar, jetzt spielen wir mit 6 anderen Mannschaften auch noch europäisch. Allerdings muss man bei uns konstatieren, dass wir zumindest jetzt nicht mehr nach Lissabon mussten oder nach NRW zum Champions League oder Europa League Finalturnier. Das gleiche gilt für Borussia Dortmund. Das kann vielleicht dann sogar ein Vorteil sein über die lange Saison. Lange Rede, kurzer Sinn. Glaubst du, dass vielleicht sich das Tabellenbild in so einer verrückten Saison durchaus ein bisschen verschieben kann, dass vielleicht sogar Bayern München mal Probleme bekommt an der Tabellenspitze, sprich, dass sie vielleicht sogar die Meisterschaft mal wieder abgeben müssen an vielleicht Dortmund, an vielleicht Mönchengladbach? Also vielleicht spinnen wir mal so ein bisschen rum. Also was kann denn dieser besondere Umstand mit sich bringen?
Ja, der kann durchaus einiges mit sich bringen. Für mich auch gefährdet. Es ist ein Team wie Bayer Leverkusen, die jetzt durch die Abgänge von Kai Havertz und Kevin Volland und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sie noch jetzt in diesem NRW-Finalturnier teilnehmen mussten, eine sicherlich super schwierige Vorbereitung auf die Saison absolviert haben und keine so glattlaufende, wie Borussia es konnte. Deshalb ist Leverkusen aus meiner Sicht in dieser Saison ein Team, das froh sein kann, ungeachtet der Tatsache, wen sie jetzt für die Havertz-Millionen noch verpflichten, die froh sein können, wenn sie in der kommenden Saison auch wieder europäisch spielen und einen Platz unter den ersten 6 erreichen oder 7. Ich denke, dann kann Bayer Leverkusen damit schon durchaus zufrieden sein. Natürlich haben sie das Potenzial, auch weiter oben reinzukommen. Aber ich glaube, es wird für Leverkusen eine schwierige Saison. Und auch Leipzig musste ran und das kann für Borussia ein Vorteil sein. Borussia hatte insbesondere im Juli hatte das Team Zeit, sich auszuruhen, in Urlaub zu gehen. Das hatten andere Teams nicht. Das ist gerade vor so einer kräftezehrenden Saison durchaus wichtig. Und da sehe ich Borussia aktuell in einer guten Position, auch in diesem Jahr eine sehr, sehr, sehr gute Rolle zu spielen.
Ja, die Situation ist ja insofern auch kurios, als dass sowohl Leipzig als auch Leverkusen ihre jeweils besten Akteure, Timo Werner, Kai Havertz, an Chelsea abgeben müssen für sehr viel Geld. Chelsea scheint so ein bisschen die einzige Mannschaft zu sein, auch bedingt dadurch, dass sie jetzt zuletzt eine Transfersperre hatten, der das Ganze irgendwie zugute kommt. Und was ich spannend finde, ist, dass man ist jetzt natürlich in einer verlängerten Transferperiode. Sie geht ja jetzt noch bis Anfang Oktober, hat dementsprechend noch viel Zeit und es wird sich natürlich gerade auf den letzten Metern wahrscheinlich wieder viel tun. Aber wir wissen auch, gerade so alles, was so auf den allerletzten Metern passiert, ist häufig jetzt nicht mehr der beste Schuss. Also dass so ein Schnellschuss-Transfer voll einschlägt, ist irgendwie jetzt auch nicht immer der Fall. Und da muss man sich schon fragen, als Leverkusener, als Leipziger, wen holt man denn da? Welche Spieler holt man, um den jeweils Besten zu ersetzen? Bei Leverkusen ist es dann auch noch da, dass Kevin Volland auch fast unterschätzter Spieler, was die Wichtigkeit betrifft. Eine Konstante, dass die auch noch weg ist. Also da tut sich ja einiges. Schick, lustigerweise, um in diesem Leipzig-Leverkusen-Game zu bleiben, geht jetzt wahrscheinlich nach Leverkusen wiederum. Den hat Leipzig auch verloren, der auch viele Tore gemacht hat in der Rückrunde als Leihkraft. Also es ist eine sehr spannende Situation und ich glaube, der Vorteil ist wirklich, dass wir keinen abgeben mussten in erster Linie, weil auf der Zugangsseite ist das dieses Mal wirklich ein ganz, ganz schwieriges Jahr oder eine ganz schwierige Unterbrechung, bedingt durch Corona.
Ja, und die Bayern haben jetzt gerade das Triple geholt, auf die möchte ich jetzt gar nicht groß negativ eingehen, weil ich glaube, das verbietet sich bei der Leistung, die sie auch gezeigt haben, sie da irgendwie jetzt nur für Platz 3 oder 4 in Frage kommen zu sehen. Ich denke, die Bayern gehen aufgrund dieser zuletzt gezeigten Leistung auch wieder als Favorit in die Saison. Jetzt haben sie noch mit Leroy Sané einen tollen Spieler dazu bekommen. Bayern wird wieder der Favorit sein, das Nonplusultra, und die zu schlagen wird extrem schwer. Da muss schon viel dazukommen und da muss auch einiges an Verletzungspech auf Seiten der Bayern dazukommen.
Ja, definitiv. Also Bayern sehe ich nach wie vor natürlich an der 1. Dortmund ist für mich weiterhin die 2, eine etwas klarere 2 gegenüber Leipzig. Ich bin schon der Meinung, bevor wir jetzt gleich noch in die Tiefen gehen, was unseren Kader betrifft, was vielleicht den Spielplan betrifft, dass wir schon die Champions League wieder anpeilen können. Ich sehe zumindest keinen Grund, weshalb wir jetzt runterfallen müssten, trotz dieser Belastung mit der Champions League. Aber die hätten wir mit der Europa League auch. Und da könnte man sogar noch argumentieren, die Europa League ist insofern vielleicht auch ein bisschen undankbarer, als dass man dann permanent in diesem Donnerstags-Sonntags-Rhythmus ist. Also ich wüsste jetzt, Stand jetzt nicht, warum wir zwingend runterfallen sollten, tabellarisch.
Nee, geht mir ähnlich. Ich denke, das werden die Vereinsverantwortlichen mit Sicherheit so nicht aussprechen, aber ich denke, wir können es jetzt einfach mal so frei aussprechen. Ich fände schon, dass das ein gutes Ziel wäre, ein tolles Ziel. Und mit der Mannschaft, die Borussia dieses Jahr hat, für mich vom Kader her die beste Mannschaft Borussias, seit ich Fan von Borussia bin.
Das lässt auf jeden Fall hoffen, unter anderem für die erste Pokalrunde. Da geht es mit einem Heimspiel, wie schon angesprochen, gegen Oberneuland los. 300 Zuschauer im Borussia-Park, das ist der Saisonauftakt. Dann geht's nach Dortmund. Das wird ein bisschen komplizierter wahrscheinlich. Wenn wir jetzt vielleicht mal den Übergang schaffen von diesem Sprechen über das große Ganze hin zu unserer Mannschaft. Wie ist so dein Gefühl jetzt konkret vor dem Saisonstart? Es ist natürlich jetzt noch schwerer zu bemessen irgendwie durch die ganze Corona-Situation. Es gibt auch deutlich weniger Interviews natürlich, weil die Journalisten auch nicht so nah rankommen. Also man kann alles ein bisschen schlechter bewerten vielleicht auch. Man hatte natürlich Testspiele wie sonst auch. Da haben wir jetzt ein Testspiel gegen Fürth über 120 Minuten waren es, glaube ich. Das haben abgegeben mit 0-2, ansonsten kein Gegentor kassiert, jetzt auch in Venlo in der Generalprobe gut gespielt, ein paar schöne Tore gemacht, aber das ist ja auch, wenn man ehrlich ist, wenig aussagekräftig.
Ja, absolut. Vor allem, wenn wir kurz bei dem Spiel gegen Venlo jetzt nochmal sind, normalerweise ist es ja immer so, dass in der Woche vor dem Pokalspiel dann auch eine Art Generalprobe stattfindet, wo man durchaus schon Rückschlüsse auch ziehen kann auf die Mannschaft, die dann im ersten Pflichtspiel auf dem Platz steht. Dies ist jetzt natürlich dadurch bedingt, dass Borussia viele Nationalspieler hat, die gerade bei ihren Nationalmannschaften sind, überhaupt nicht der Fall. Heißt, da stand vorgestern eine Truppe auf dem Platz, bei der man überhaupt nicht sagen kann, ob und wie Borussia nächste Woche gegen Oberneuland spielt. Auch das eine ganz besondere Situation und ganz, ganz schwierig einzuschätzen, was Marco Rose plant und auch wie sich so die Mannschaft verhalten wird, wie sie taktisch aufgestellt sein wird. Und ich bin total gespannt.
Was ganz schön ist, wir haben ja 4 Spieler, die für die Schweiz abgestellt sind. Sommer, Elvedi, Embolo und Lang. Die spielen ja dann heute, wir nehmen auf, am 6. September, heute Abend schon gegen Deutschland. Das heißt, sie sind relativ früh fertig, genau wie Matthias Ginter, Florian Neuhaus. Die Nations League-Phase geht ja jetzt bis Dienstag. Das ist vielleicht dann nochmal ganz sinnvoll, dass die dann nicht erst irgendwie am Donnerstag realistischerweise wieder ins Training einsteigen. Also so kann man schon damit rechnen, dass es die Spieler, die da gerade auf Länderspielreisen sind, gerade so die Stammleute Sommer, Ginter, Embolo, Elvedi, Neuhaus, dass es die vielleicht dann auch schon ins Team schaffen gegen Oberneuland. Ansonsten haben wir natürlich auch noch Verletzte. Lazaro ist sicherlich die bitterste Geschichte, dass er sich direkt in seinem ersten Auftritt für Borussia gegen Fürth verletzt hat. Fällt auch länger aus. Bei Zakaria sieht es auch noch so aus, als würde es noch ein bisschen dauern. Und mit Player und Thuram rechne ich jetzt auch noch nicht, zumindest nicht von Beginn an. Also ich denke, wir können festhalten, gegen Oberneuland wird wahrscheinlich eine Mannschaft spielen, die wir so im weiteren Saisonverlauf in der Formation nicht mehr sehen werden.
Genau, vielleicht ja schon aufgrund von Zufällen. Allerdings glaube ich auch, dass wir Borussia dieses Jahr häufig in Formationen und Konstellationen sehen werden, die vielleicht einmalig sein werden. Weil vielleicht viel rotiert wird, der Kader ist breit, der Kader ist tief und vielleicht das eine ganz gute Einleitung, um mal detailliert auf den Kader draufzuschauen.
Ja, sehr gerne. Lass uns doch vielleicht mal die Mannschaftsteile besprechen. Ich denke, wenn wir jetzt beim Torwartpersonal anfangen, da müssen wir nicht viele Wörter verlieren. Jan Sommer, die unangefochtene Nummer 1, dahinter Tobi Sippel, wenn Sommer verletzt sein sollte. Und dann haben wir mit Max Grün auf der 3 auch einen, der sich nahtlos ins Gefüge einfügt. Den einzigen neuen Mann, der, das ist ein ganz junger. Vielleicht ist das vielleicht einer, der dann mal irgendwann Jan Sommer beerben kann. Moritz Nikolas ist jetzt nochmal verliehen worden nach Osnabrück. Also im Prinzip die spannendsten Talking Points bei der Position Tor, das sind eigentlich die Nachwuchskräfte, finde ich. Weil ansonsten wissen wir ja, was wir haben.
Wir wissen, was wir haben. Wir haben Jan Sommer vor der letzten Saison schon gelobt. Wir haben vor der letzten Saison auch schon kurz über Tobi Sippel gesprochen, der seine Aufgabe hervorragend ausfüllt. Max Grün, wo wir, glaube ich, vor der letzten Saison gesagt haben, dass wir hoffen, dass er nicht zum Einsatz kommen muss. Ja, jetzt aufgrund der verlängerten Leihe von Moritz Nikolas dann auch nochmal um ein Jahr verlängert. Ich denke, dass er nächste Saison dann endgültig gehen wird. Ja, und dann sind wir bei Jan Olschowski und Moritz Nikolas. Die beiden Nachwuchsleute, über die es vielleicht da an der Stelle jetzt nochmal zu sprechen gilt. Moritz Nikolas jetzt ein Jahr an Union verliehen. Und ja, ich würde mal sagen, unterm Strich ein eher unglückliches Jahr. Wir haben es letztes Jahr, glaube ich, auch angesprochen, hinter Rafa Giekiewicz, der bei Union letztes Jahr dann auch der große Aufstiegsheld oder einer der großen Aufstiegshelden war. Und dann auch zu dem Zeitpunkt natürlich im Lager der Union-Fans ein immenses Standing hatte. Und ja, wo wir auch da gesagt haben, dass es schwer wird mit Spielpraxis, am Ende wird es leider nur ein Spiel für Moritz Nikolas.
Ganz genau, und da hat er 4 Dinger kassiert in Hoffenheim am 33. Spieltag, also wirklich eine bittere Leihe.
Hoffenheim, zu Hause, oder?
Nee, war in Hoffenheim. Nee,
in Hoffenheim.
In Hoffenheim. Ja, und jetzt in Osnabrück würde ich sagen, ergeben sich vielleicht neue Möglichkeiten. Also das wird jetzt, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges, vielleicht auch schon vorentscheidendes Jahr, weil er braucht jetzt einfach die Spielpraxis. Das ist jetzt ein Alter, wo er konstant spielen muss.
Ja, auch da in Osnabrück, ich glaube, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, ist da ein relativ offener Konkurrenzkampf um die Nummer 1 im Tor ausgebrochen. Ich glaube, Osnabrück hat da 2, 3 Anwärter, die sie alle so auf einem ähnlichen Niveau sehen. Da muss er sich natürlich jetzt durchsetzen und muss die Spielpraxis in der zweiten Liga bekommen, wenn er den Anspruch hat, früher oder später auch in der Bundesliga im Tor zu stehen.
Er hat zumindest die Rückennummer 1 bekommen. Das könnte vielleicht ein Indiz sein. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Hoffen wir das Beste. Ja. Jan Olschowski hat die Rückennummer 41 bei Borussia, ist seit 2009 im Club, also sein fast gesamtes fußballerisches Leben. Das spricht schon dafür, dass er jemand ist, der sich auch durchbeißen kann durch die verschiedenen Altersstufen. Kann man jetzt so noch nicht viel sagen, oder?
Ja, fällt mir auch sehr, sehr schwer, da jetzt was drüber über ihn zu sagen. Ich kenne ihn jetzt auch kaum, von daher, ja, sehr, sehr junger Mann. Ich glaube, Jahrgang 2001, das ist ja schon Wahnsinn mittlerweile, ja, aus dem Juniorenalter raus. Ich denke, jemand, der sich jetzt auch über die zweite Mannschaft, dadurch ist diese Regionalliga-Mannschaft ja wirklich gut, gerade für Torhüter, wo man sich auf gutem Niveau erstmal auch rantasten kann. Er hatte ja letzte Saison schon viele Spiele in der Regionalliga West gemacht. Ja, auch ich denke, da wird man einfach jetzt diese Saison schauen. Er hat keinen Druck in der jetzt da irgendwo in der ersten Mannschaft schon eine wichtige Position auszufüllen. Er hat drei ganz, ganz erfahrene Spieler vor sich, von denen er viel lernen kann in dieser Saison. Und alles kann, nichts muss für ihn, denke ich.
Ja, das sind schöne Schlusswörter zum Thema Torwart bei uns. Vier also im Kader, Olschowski sicherlich aber eher einer für die zweite Mannschaft, logisch. Gehen wir mal in den Abwehrbereich. Da hat sich jetzt insofern wenig getan, als dass uns kein Spieler verlassen hat. Es gibt aber quasi ein paar Neuzugänge, wenn man davon reden kann. Michael Lang ist zurück aus Bremen, Jordan Bayer zurück aus Hamburg und Andreas Paulsen zurück von der Wiener Austria. Das sieht jetzt eigentlich auch gerade quantitativ recht gut aus, finde ich. Also Stand jetzt sind wir da wirklich auf allen Abwehrpositionen doppelt besetzt. Zumal wir jetzt mit Valentino Lazaro, den kann man vielleicht noch hinzufügen, weil er ja auch den Stefan Leiner ersetzen könnte, wenn wir zum Beispiel eine Dreierkette spielen. Also da sind wir jetzt auch sehr variabel aufgestellt. Wenn du jetzt so auf unsere Abwehrreihe blickst, bei welcher Besetzung hättest du die wenigsten Bauchschmerzen?
Ja, ich denke, die wenigsten Bauchschmerzen, ich denke, da brauchen wir gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Das wären, denke ich, Leiner, Ginter, Elvedi, Bensebaini. Bei den Vieren, da wissen wir einfach, was sie können. Und da wissen wir, dass sie sich in der Bundesliga bewiesen haben, dass sie in der Lage sind, sehr guten Fußball zu spielen. Und da habe ich definitiv keine Bauchschmerzen. Aber auch wenn der ein oder andere dahinter reinkommt, ich denke da vor allem auch an Toni Janschke. Ich meine, über die letzten 10, 12 Jahre jetzt eine Wahnsinnskonstanz an den Tag gelegt. Höchst zuverlässig. Und ich denke, jeder Fan von Borussia ist froh, dass Toni Janschke im Kader ist. Jeder weiß, was wir an ihm haben.
Ja, das kann ich nicht oft genug betonen. Also Toni Janschke, Patrick Herrmann, das sind einfach Leute. Ich würde sogar vielleicht ein bisschen Nico Elvedi dazu zählen. Das sind alles Leute, die immer ein Top-Niveau an den Tag legen, aber auch irgendwie nie so richtig im obersten Regal einsortiert werden außerhalb von Borussia. Und das ist insofern gut, als dass das einfach Spieler sind, die uns auch nicht verlassen. Das finde ich klasse. Und Oscar Wendt ist auch so ein Typ, der irgendwie jetzt die Knochen hingehalten hat, jetzt nochmal verlängert hat, super Backup ist für Rami Benzebaini. Dann haben wir in der Innenverteidigung noch Mamadou Doucouré, der auch hoch veranlagt ist, der hoffentlich verletzungsfrei bleibt, den man langsam ranführen kann. Man kann das eben auch tun, weil wir mit Ginter, Elvedi, Janschke drei davor haben, die eben auch die Qualität haben, junge Leute ranzuführen, neue Leute ranzuführen, zu integrieren. Also ich finde, das wirkt alles sehr stimmig, zumal wir dann auch noch über Rami Benzebaini sprechen müssen, als dass er jemand ist, der auch auf anderen Positionen zum Einsatz kommen kann. Das gleiche gilt für Jordan Bayer, der zum Beispiel rechts verteidigen kann, aber scheint ja jetzt auch eher als Innenverteidiger, als vierter, fünfter Innenverteidiger eingeplant ist. Also das, um da nochmal die Polyvalenz anzusprechen, die Lucien Favre so ein bisschen in den Verein integriert hat, reingebracht hat, das wirkt auf allen Ebenen recht stimmig und deshalb bin ich da auch guten Mutes.
Ja, ich auch. Jordan Bayer, genau. Ich bin auch ganz gespannt, wo er seine Einsätze bekommen wird. Ich denke, er könnte eine gute Rolle auch als Innenverteidiger spielen, je nach System, wo ich ihn auf jeden Fall, also wenn Borussia mit Dreierkette spielt, dann sehe ich ihn auf jeden Fall als Teil der Dreierkette. Nicht als den rechten Außenverteidiger, der die Linie rauf und runter rennt. Ja, allerdings auch sehr variabel natürlich und das kommt der Mannschaft natürlich zugute. Der einzige ja in diesem ganzen, in dem Bunde, dem die Variabilität da so ein bisschen abgeht und deshalb vielleicht auch so ein bisschen auf dem Abstellgleis steht, ist eben der Rechtsverteidiger Michael Lang. Du hast es angesprochen, der ja von Werder Bremen zurückgekommen. Ein unglückliches Jahr bei Werder Bremen hinter sich, eigentlich nur am Anfang, als er zu Bremen gewechselt ist, Spiele gemacht, als der Abwehrnotstand bei den Bremern enorm hoch war. Und jetzt auch gerade im zweiten Halbjahr ja kaum noch berücksichtigt bei Werder. Er wird es nicht nur schwer haben, sondern ich finde es sehr positiv, dass er weiterhin alles gibt und weiterhin sich da nicht hängen lässt bei Borussia, auch wenn er jetzt noch keinen anderen Verein gefunden hat. Nichtsdestotrotz wird das für ihn natürlich, sollte er bleiben, keine leichte Saison.
Nein, definitiv nicht. Ihm wurde ja auch mehrfach nahegelegt, sich einen neuen Verein zu suchen. Allerdings ist sich Borussia auch bewusst, dass das aktuell sich schwierig gestaltet, bedingt durch Corona. Er hatte wenig Einsätze zuletzt. Dann haben die potenziellen abnehmenden Vereine auch wenig finanzielle Mittel, überlegen sich einen Transfer zwei, dreimal, bevor sie ihn tätigen. Also das ist eine blöde Situation, gerade weil er in einem Fußballeralter ist, wo er eigentlich echt noch viel spielen will, spielen muss. 29 Jahre alt. Also Michael Lang, das wird spannend zu beobachten sein. Ich finde es aber auch gut und finde es auch interessant, dass er auch wirklich gar nicht jetzt nur auf der Bank versauert. Er hat jetzt immer Einsätze bekommen, hat immer mal eine Halbzeit gespielt, weil man ihn natürlich auch ins Schaufenster stellen möchte. Also bin sehr gespannt, ob da noch was geht für ihn. Es sei ihm zu wünschen, weil bei Borussia wird er keine Einsätze bekommen, obwohl wir viele Spieler haben. Und das ist ja dann schon eine klare Aussage, die Marco Rose getätigt hat in die Richtung.
Für Michael Lang, du hast es gerade gesagt, wird schwierig. Es liegt natürlich auch an den Nachwuchskräften. Kahn Kurt, jetzt aus der eigenen Jugend nachgerückt, der vielleicht auch ja, das Potenzial hat, das eine oder andere Spiel mal zu machen. Und am 1. Januar kommt auch noch Joe Skelly aus New York. Einen Tag nach seinem 18. Geburtstag wechselt er zu Borussia. Auch da ein junger Mann, den Borussia verpflichtet hat, der zur Mitte der Saison kommen wird für die Position. Und da wird es natürlich dann immer schwieriger für Michael Lang. Das noch kurz als Nachtrag zur Rechtsverteidigerposition, der Vollständigkeit halber.
Ja, zu Recht. Also Joe Scully, Kahn Kurt, das sind alles noch Namen, die man natürlich bringen sollte und die es Michael Lang zusätzlich schwer machen werden. Gehen wir jetzt weiter nach vorne ins Mittelfeld, vielleicht in der Zentrale angefangen. Dennis Zakaria, Christoph Kramer haben wir da, Florian Neuhaus natürlich, den frisch gebackenen Nationalspieler, auch wenn er noch nicht zum Einsatz gekommen ist gegen Spanien. Jonas Hofmann kann das spielen, kann aber auch im Mittelfeld alles andere spielen. Laszlo Benes haben wir. Ja, also es ist ein buntes Potpourri und eigentlich besteht kein Grund zur Sorge. Ich hoffe vor allen Dingen, dass Dennis Zakaria gut zurückkommt und vor allen Dingen zeitnah zurückkommt nach seiner doch dann jetzt echt langen Verletzungspause.
Ja, plötzlich war seine Pause jetzt ein halbes Jahr lang. Man hatte ja schon so leichte Zweifel, nachdem er da in Dortmund gegen Dortmund vom Spielfeld ja gehumpelt ist und ja, die erste große Befürchtung, Kreuzbandriss, hatte sich ja dann irgendwie nicht bestätigt, beziehungsweise die große Befürchtung, dass es was Schlimmes sein würde, hatte sich dann nicht bestätigt. Ja, trotzdem hat sich das jetzt über ein halbes Jahr hingezogen. Da kann man nur hoffen, dass es so schnell wie möglich irgendwie wieder zurückkommt. Ja, wir haben ihn vor der letzten Saison, glaube ich, mal angesprochen und haben gesagt, wenn er auf der 6 spielt, dann muss er sich steigern, dann muss er mehr Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, da hat er alle unsere Erwartungen, hat er in der Hinrunde ja meilenweit übertroffen, hat eine sensationelle Hinrunde gespielt und auch in der Rückrunde in den Spielen, als er noch zum Einsatz kam, war er hervorragend und einfach auf einem Weltklasse-Niveau. Und das gerade auch als Sechser und eben nicht als Achter. Ich glaube, das hat auch die Verantwortlichen am Ende dazu bewogen, zu sagen, jetzt geht Tobias Strobel. Und wir holen aber keinen Ersatz, sondern im Vergleich zur Vorsaison hat sich nämlich verändert, dass Dennis Zakaria als klarer Sechser angesehen wird und eben nicht mehr als der Spieler auf den Halbpositionen im zentralen Mittelfeld.
Ganz genau. Und das spricht dann eben dafür, dass Christoph Kramer das klare Backup zu Dennis Zakaria darstellt. Wenn wir davon ausgehen, dass Zakaria und Neuhaus so erstmal diese Sechser- und Achter-Positionen einnehmen, falls alle fit sein würden, was jetzt auch nicht immer der Fall ist oder vielleicht nur in den seltensten Fällen der Fall ist, dann würde ich das so einschätzen, Zakaria die 6, Neuhaus die 8, Kramer Backup für Zakaria und für Neuhaus Backup wäre dann Laszlo Benes, Jonas Hofmann könnte man auch nach hinten ziehen, im Prinzip ja sogar Lars Stindl, Hannes Wolf genau. Haben wir neu geholt, also das ist ja alles möglich, aber im Prinzip würde ich das so einordnen, wenn jetzt alle da sind.
Also ich denke auch gerade ab der Achterposition aufwärts, da haben wir einfach, da ist die Flexibilität bei Borussia so groß, da ist wirklich alles möglich. Das ist unglaublich, ich möchte da kaum in der Haut der Trainer und der Verantwortlichen stecken, weil es wird jeden Spieltag dazu kommen, dass harte Entscheidungen getroffen werden müssen. Das ist irrsinnig spannend, wie sich die Mannschaft aufstellen wird und auch wie sie variabel agieren wird und vielleicht auch systemtechnisch es da Veränderungen geben wird. Ich bin irrsinnig gespannt und da freue ich mich aus fußballerischer Perspektive total auf die neue Saison.
Wir freuen uns sicherlich auch, weil wir mit den zwei Neuzugängen, beide ausgeliehen, beide mit Kaufoption bzw. greifender Kaufpflicht, Hannes Wolf und Valentino Lazaro, zwei ganz neue Spieler an Land gezogen haben. Beide haben Rose, beide haben Salzburg-Vergangenheit. Zuletzt beide allerdings auch in der Bundesliga gespielt. Lazaro mit jetzt zuletzt Umwegen über Inter Mailand und Southampton. Wenn wir da jetzt mal weiter so dieses Mittelfeld durchdeklinieren, Lazaro haben wir schon gesagt, ist auch einer für die Dreierkette, der dann oder die Dreier-Fünfer-Kette, die Außen bespielt. Wie schätzt du die beiden Transfers ein? Welchen Sinn ergeben sie gerade, wenn wir uns anschauen, wer uns da verlassen hat mit Fabian Johnson, mit Raphael, die ja zuletzt zwar wenig gespielt haben, aber das sind nun mal die, mit denen man sie vielleicht vergleichen kann, weil die Positionen identisch sind.
Ja, genau, das sind sicherlich die beiden, wenn man den ganzen Kader betrachtet, die beiden ja Ersatzspieler dafür, wobei man sie natürlich da gar nicht als Ersatzspieler bezeichnen darf. In der letzten Saison haben natürlich Fabian Johnson und Raphael nicht mehr die Rolle gespielt, die sie in der Vergangenheit mal gespielt haben. Und da muss man dann auch jetzt schon ganz klar sagen, dass sich Borussias Offensive eindeutig mit den Transfers von Lazaro und Wolf verbessert hat. Das kann man deshalb auch so klar sagen, weil ansonsten eben niemand gegangen ist. Und das ist für Borussia, denke ich, eigentlich das größte Kompliment in diesem Transfersommer, dass sich alle Spieler, alle Leistungsträger auch so klar zu dem Verein bekannt haben. Zusätzlich zu der Ankündigung, dass man niemanden gehen lassen wird. Aber das ist ja immer nur die eine Seite der Medaille. Das andere sind dann immer die Spieler. Und da gab es ganz klare Bekenntnisse in dieser Sommerpause von vielen Spielern. Und am Ende stehen wir jetzt kurz vor der Saison und es sieht so aus, als würden alle Leistungsträger der letzten Saison bleiben. Ja, dazu Lazaro und Wolf. Die Offensive, die ist jetzt höchst variabel und kaum auszurechenbar.
Ja, Hannes Wolf, über den haben wir jetzt positionstechnisch nur gesprochen, dass er der Raphael-Ersatz ist. Es ist aber auch bekannt, dass er im Prinzip alles spielen kann da vorne. Das macht ihn ja sogar noch zu einem flexibleren Spieler. Jetzt hat sich aber gezeigt, dass er sich häufig mit Stindl abgewechselt hat in den Vorbereitungsspielen. Ist das auch die Position, wo du dir durchaus so ein Job-Sharing vorstellen kannst? Gerade weil Stindl ja auch jetzt mit 32 schon auch eine andere Generation nochmal ist und vielleicht die ein oder andere Pause auch braucht und dann auch nahtlos das Kapitänsamt an zum Beispiel Jan Sommer abgeben könnte, das wäre jetzt auch kein Drama. Wie schätzt du uns da aufgestellt jetzt mit diesem Paket Stindl-Wolf?
Ja, ganz klar. Also das wird sicherlich auf eine Art Jobsharing hinauslaufen. Lars Stindl hatte ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder die ein oder andere Verletzung, mit der er zu kämpfen hatte. Es ist unvorstellbar, dass Lars Stindl in dieser Saison 50 Spiele über die volle Distanz absolviert. Ich denke, das kann und wird nicht passieren. Demnach braucht es da einen Ersatz, ein Backup. Und da sehe ich einfach Borussia in dieser Saison so stark aufgestellt. Egal, was passiert in der Offensive, die meisten Spieler können fast gleichwertig ersetzt werden. Und das ist eine immense Qualität und ein Wahnsinnsvorteil in dieser Saison.
Und dabei hatten wir gerade zu Ende der vergangenen Spielzeit richtig Verletzungsprobleme. Also Player ist ausgefallen, Thuram ist ausgefallen. Und trotzdem haben wir am Ende 3 Siege in Folge gelandet und auch richtig geilen Offensivfußball gespielt. Und jetzt ist die personelle Lage sogar noch besser durch Hannes Wolf. Lazaro, muss man natürlich sagen, wird bis in den November ausfallen. Bevor wir zu den Angreifern, zu den Außenstürmern, wie auch immer man sie nennen mag, zu den Linksaußen, Rechtsaußen kommen, würde ich ganz gerne noch Jonas Hofmann einwerfen, der für mich irgendwie so ein bisschen dazwischen schwebt. Der kommt ja auch eher aus einer zentralen Rolle, hat zuletzt aber, bedingt auch durch Verletzungen, dann häufig außen gespielt und hat da auch sehr gut gespielt. Wo siehst du ihn denn jetzt?
Ja, Jonas Hofmann hat in der Tat einen guten Wandel hingelegt, als er gekommen ist, ganz klar als Außenbahnspieler, dann eher ins Zentrum gerückt, jetzt wieder eher außen. Ich denke, das zeichnet ihn einfach aus, dass er auch vieles kann und da sehr variabel ist und mit seinen Stärken da auch auf verschiedenen Positionen gegen verschiedene Gegner vielleicht auf der einen oder anderen Position besser aufgehoben ist. Gerade vielleicht auch gegen starke Gegner, ein Mann, der auf den Flügeln vielleicht gut aufgehoben ist, wenn er Pressing-Situationen früh und gut erkennt, da mit seiner Spielintelligenz auch einer sehr ballsicheren Abwehr Probleme bereiten kann. Und nichtsdestotrotz kann er eben auch im zentralen Mittelfeld spielen. Ich sehe ihn da jetzt nicht standardmäßig, aber da wird er mit Sicherheit auch vielleicht das ein oder andere Mal diese Saison zum Einsatz kommen. Und im Großen und Ganzen ist genau das ja die Stärke von Borussia in dieser Saison. Diese Variabilität der Spieler, der ganzen Offensivspieler, da werden wir jetzt gleich noch über den einen oder anderen sprechen, ist einfach Wahnsinn.
Ja, bevor wir jetzt über den ein oder anderen variablen Akteur in vorderster Front sprechen, vielleicht für den Übergang auch noch ganz wichtig, bevor sie dann hinten rüberfallen. Wir haben ja auch noch mehrere ganz junge Leute, die jetzt auch so ein bisschen anklopfen, die auch in den vergangenen Jahren immer angeklopft haben, ohne dass sie dann auch Spielzeit bekommen haben, weil die Entwicklung jetzt auch nicht so krass war. Ich rede über Keenan Bennett, der jetzt auch nicht erst seit gestern bei uns ist, über Torben Müsel, der jetzt allerdings auch mal das ein oder andere Tor gemacht hat in der Vorbereitung. Ich rede aber auch über Famana Kisera, ganz neuer, junger Mann, bei Benfica Lissabon ausgebildet worden, 18 Jahre alt, portugiesisch und Guinea-Bissau als Staatsbürgerschaft. Was ist von denen noch zu rechnen? Vielleicht auch noch Julio Villalba mit rein, der von Alltag zurückgekommen ist, der aber weg soll. Keenan Bennett, Torben Müsel sind auch nicht so, dass man sagen müsste, die wären jetzt unverkäuflich. Kisera ist gerade erst da. Also finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass man auch die nochmal kurz thematisiert. Was hältst du von den vier Jungs? Welche Perspektiven siehst du bei den Spielern?
Ja, für die wird es schwierig. Da ist sicherlich auch ein Rocco Reitz noch zu nennen, der jetzt im Trainingslager auf sich aufmerksam gemacht hat. Das ist ja immer wieder der Fall, dass jedes Jahr auch Spieler aus dem Nachwuchsbereich, die überdurchschnittlich talentiert sind, dann zur ersten Mannschaft stoßen, anklopfen. Und dann kommt aber die ganz, ganz große Arbeit für die Jungs, vielleicht auch viele Enttäuschungen, dass sie jetzt eben, obwohl sie immer dabei sind, immer auch in den Testspielen zum Einsatz kommen, ihre Einsätze haben, müssen sie jetzt auch psychologisch damit umgehen können, dass sie vielleicht jetzt mal 4 Monate keine Rolle spielen, obwohl sie so nah dran schienen. Und wer damit, glaube ich, gut umgehen kann und wer das gut verkraften kann, dass er eben auch mal 4 Monate jetzt es eben nicht in den Kader schafft, dann aber vielleicht mal wieder im Kader auftaucht und wer daraus Kraft ziehen kann und sich daran hochziehen und kann und vielleicht auch eben die Fähigkeit hat, sein eigenes Spiel weiter zu verbessern, der wird es auch vielleicht nachhaltig schaffen. Famana Kisera, den haben wir jetzt schon zum Ende der Saison. Ich glaube, bei 6, 7 Spielen im Kader gesehen, stand regelmäßig im Team, jetzt im großen Spieltagskader. Und können wir sicherlich erwarten, dass der ein oder andere auch immer mal wieder im Kader auftaucht. Ob und zu wie viel Einsatzzeit es reicht, das werden wir dann sehen. Wird sicherlich auch davon abhängen, wie groß das Lazarett bei Borussia ausfällt.
Ja, tatsächlich. Und wir sprechen jetzt, Stichwort Lazarett, über unsere Büffelherde dort vorne drin, über die Spieler, die uns auch in der letzten Saison wirklich nach Europa in die Champions League geschossen haben, die auch einen großen Anteil haben, am Ende zwar nicht mehr mitwirken konnten, aber eben ja im Vorfeld wirklich überzeugt haben. Da rede ich über Alassane Plea, über Marcus Thuram. Beide sind noch angeschlagen, sollen aber zeitnah zurückkehren, sollen sich auch in der Entwicklung nach ihrer Verletzung weiter befinden als Dennis Zakaria. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass 3 Plätze noch frei sind in unserer Mannschaft, also Zakaria, Neuhaus spielen auf 6 und 8, Stindl, Wolf auf der 10, nur jetzt mal exemplarisch, dann hätten wir eben noch 3 Positionen frei, den Mittelstürmer flankiert von rechts und links außen. Wie würdest du das aufstellen, wenn alle fit wären?
Das ist eine schwierige Frage. Gut, dass ich die Aufstellung nicht machen muss. Aber ja, also für mich im Saisonendspurt hat sich ganz klar Breel Embolo da in Position gebracht für die Mittelstürmerposition, nicht zu verachten. Tikus Thuram ist, denke ich, auf der Position links außen hat er sich fast festgespielt und ist da sicherlich die allererste Wahl zunächst mal. Rechts außen wird's dann natürlich schon schwierig. Aktuell ist Lazaro da ja verletzt, fällt aus. Da müssen wir mal schauen, wie er überhaupt reinkommt. Also wenn wir jetzt in diesem klassischen 4-3-3 spielen, dann könnte es auch sein, dass da eben Player spielt und dass wir dann eben Player, Embolo und Thuram sehen. Aber Patrick Herrmann haben wir noch, den darf man natürlich auch nicht vergessen. Und er wird sicherlich so eine ähnliche Rolle einnehmen wie Toni Janschke in der Abwehr. So der vierte, fünfte Mann da sein, der seine Einsätze bekommt, aber eben natürlich nicht derjenige ist, der, wenn alle fit sind, unbedingt auf dem Platz stehen wird.
Ja, aber er hat uns ja auch in der vergangenen Spielzeit wirklich positiv überrascht. Also Patrick Herrmann hat eine der besten Saisons überhaupt gespielt und vor allen Dingen, nachdem er so 4, 5 Jahre immer auch viel, viel Licht und Schatten hatte, war das eigentlich eine Saison mit sehr, sehr viel Licht. Also Patrick Herrmann, vielleicht spielt er sich auch wieder maßgeblich fest. Er ist jetzt auch eine gewisse Zeit schon verletzungsfrei geblieben, ist auch wichtig für ihn. Ja, wir werden gespannt sein. Ich denke mal, mit der Aufstellung, die wir jetzt gerade besprochen haben, werden wir zumindest nicht in die Saison starten, gerade weil Plea und Thuram auch aus jetzt einer langen Verletzung kommen. Vielleicht ein Name noch, bevor wir so diesen Haken hinter die Kaderanalyse machen. Ibrahima Traoré, wir hatten vor 2 Monaten schon darüber gesprochen, über ihn, über seine Rolle, die auch damals noch in der Schwebe hing. Das ist auch immer noch der Fall, wobei die Tendenz schon Richtung Verbleib geht, wenn ich mir das so anschaue. Er kriegt auch relativ viel Spielzeit jetzt in den Testspielen, hat auch eigentlich immer, glaube ich, einen ganz okayen Eindruck gemacht und was wirklich nicht hoch genug bewertet werden kann, ist seine Bedeutung für den Kader, gerade für die frankophonen Spieler. Er ist da, glaube ich, ein super Bindeglied ins Team gewesen und auch ist auch weiterhin da einfach sehr hoch angesehen. Ist einfach ein lustiger Typ, ein integrierender Typ, ein positiver Typ und das kann auch wichtig sein für eine Mannschaft.
Ja, definitiv. Und ich glaube, das wird auch, deshalb wird es auch nicht schlimm sein, wenn er bleibt, sage ich mal. Natürlich stehen ihm die Türen offen, sollte jemand in einem Verein ernsthaftes Interesse bekunden. Aber ich denke, als Integrationsbeauftragter wäre er auch einfach gut fürs Mannschaftsgefüge und ich würde mich freuen, wenn er bleibt.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich habe ihn auch ins Herz geschlossen. Ist für mich ein super cooler Typ vom Auftreten her. Und wenn er damit d'accord ist, dann kann man auch so sich irgendwie so einen kleinen Legendenstatus erarbeiten, ohne jetzt ganz so viel zu spielen. Gehen wir jetzt vielleicht mal vom Kader weg und schauen kurz auf den Saisonstart. Oberneuland haben wir angesprochen, Dortmund auch. Danach erstes richtiges Heimspiel in der Liga gegen Union. Dann schon wieder das Derby, wieder früh in der Saison. Letztes Mal war es am 4. Spieltag, jetzt ist es der 3. Spieltag. Dann geht es auch im Oktober mit der Champions League weiter. 3 Spiele on Block, im November auch 3 Spiele on Block. Wenn wir vielleicht auf den Spielplan schauen, was fällt da für dich jetzt so am ehesten ins Gewicht? Irgendwas Überraschendes, irgendwas, wo du sagst, oh, das könnte heikel werden, oh, oder das kommt uns zugute?
Ja, was natürlich auffällt, ist der, ich sag mal, Highlight-Saisonstart mit den Spielen Dortmund, Union und Köln hintereinander ist natürlich, ja, da ist man gleich wieder in der Saison angekommen nach den Spielen. Und ja, für mich ein spannender Start. Bin da ganz gespannt, wie die Mannschaft reinstartet. Ja, und dann geht es ja eigentlich erst so richtig los. Dann folgt die erste Länderspielpause und dann geht ja wirklich die wilde Fahrt erst los. Ich glaube, danach haben wir ja wirklich, mal abgesehen von den Länderspielpausen, nur oder der Länderspielpause im November, nur noch englische Wochen, vorausgesetzt wir oder Borussia gewinnt das Pokalspiel gegen Oberneuland. Dann ja, ist es natürlich eine irrsinnswilde Fahrt mit alle 3 Tage wird gespielt, keine Pausen, keine Regenerationsphasen groß mehr. Die Mannschaft muss hechelt quasi von Spiel zu Spiel. Da bin ich gespannt drauf und freue mich irgendwo auch, aber es wird natürlich eine intensive Zeit.
Ja, Stichwort intensive Zeit, Stichwort wilde Fahrt in der Champions League. Jetzt unter Corona-Bedingungen muss man davon ausgehen, dass wir kein Spiel besuchen können, zumindest auswärts auch nicht. Also das, was die Champions League dann auch ausmacht, die Touren durch Europa, ich erinnere mich an Barcelona, an Glasgow, das waren wirklich die Touren, von denen man jahrelang zehrt letztendlich, wird es jetzt nicht geben. Unter den Umständen bin ich der Meinung, lass uns dann lieber irgendwie vielleicht mal ein bisschen Losglück haben aus sportlicher Sicht. Das wird natürlich schwierig aus Top 4 heraus, aber auch da gibt es ja Möglichkeiten. Zumindest vielleicht, wenn man sich in Top 1 die möglichen Gegner anschaut, die können dann zumindest auch Sevilla, auch mit denen haben wir jetzt nicht die besten Erfahrungen, aber zumindest auch Zenit oder Porto sein und nicht Real, Paris, Liverpool. Also ich bin unter den Bedingungen sogar für eine Gruppe, die uns vielleicht ein paar Möglichkeiten offen lässt, zumindest, ich denke, das muss das Ziel sein, zu überwintern auf Rang 3.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich hoffe auch auf eine Gruppe, die vielleicht so ein bisschen sportlich ausgeglichen ist. Leipzig hatte ja letztes Jahr auch so eine Gruppe, wo man vorher dachte, ja gut, da gab es keinen Favoriten. Da waren eigentlich alle 4 Teams, die in der Gruppe waren. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese Gruppe genau zusammengesetzt war. Zenit,
Lyon und Benfica.
Lyon, Benfica und davor, vor der Saison wusste man überhaupt nicht, ja, man konnte keinen Favoriten ausmachen, keinen ganz klaren Platz 4. Ja, wenn Borussia sowas erwischt, so eine Gruppe, dann wäre ich da dieses Jahr auch mit einverstanden, wo eben alles möglich ist. Und ich denke, das wäre auch, ja, das wäre eine großartige Chance. Aber da warten wir einfach ab, das Los wird entscheiden. Und wenn es am Ende die Hammergruppe wird, dann setze ich mich ja, diesmal gespannt vor den Fernseher und werde traurig sein, wenn Borussia im Bernabeu spielen muss oder an der Anfield Road. Ja, und das vor fast leeren Rängen oder ganz leeren Rängen.
Ja, wie das Ganze unser ständiger Moderator sieht, das werden wir ihn gleich unter anderem fragen. Ich würde sagen, wir holen jetzt mal Dobby rein mit dem bekannten Jingle und gucken mal, wo wir ihn überhaupt erwischen. Dobby, bist du da?
Dobby ist nicht da. Mann.
Also jetzt hat er hier auf stumm geschaltet. Das ist natürlich eine schlechte Grundvoraussetzung.
Ja gut, aber jetzt hörst du mich besser, oder? Ja,
jetzt hören wir dich. Super.
Läuft. Grüß dich, Kevin. Grüß dich, Fabian. Und einen wunderschönen Tag und liebe Grüße an alle Zuhörer vom Pfostenbruch. Ich hoffe, ihr habt die Sommerpause genauso sinnvoll und super überstanden wie ich.
Ja, wie hast du sie denn verbracht eigentlich?
ja, mehr oder weniger eigentlich damit, ja, vor 4 Wochen nochmal wieder operiert zu werden und alle 2 Tage die Woche dann in der Reha Nachsorgesport zu vertreiben und ganz, ganz doll versucht, die Borussia zu verfolgen mit den Neuzugängen, mit dem, was passiert ist, mit den ganzen Corona-Auflagen für die Zuschauer im Stadion. Also da bin ich schon ein bisschen informiert und wie gesagt, ich bin brandheiß auf die neue Saison.
Ja, ja, Dobby, jetzt haben wir eben ein bisschen über die Verletzung von Zakaria, von Thuram, von Plea gesprochen. Die viel wichtigere Frage, wann genau bist du wieder fit?
Ja, ich hoffe, wenn, also sagen wir mal so, ich bin auf dem Weg der Besserung. Man kann auch schon mal ohne Krücken laufen.
Das hört sich doch schon mal gut an.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Danke der Nachfrage, Fabian.
Wo du gerade angesprochen hast, die Zuschauerthematik, auch das ist natürlich ein wichtiges Thema. Würdest du dir ein Ticket holen oder würdest du dich darum kümmern, in einem Stadion mit 54.000 Kapazität, aber nur 300 verkauften Tickets zu sitzen? Ist das was für dich oder schreckt das vielleicht sogar eher ab und es geht eher in die Magnetbar?
Ja, zum einen bin ich der Typ, entweder alle oder gar nicht. Andererseits muss ich sehen oder ich kann es auch verstehen, dass jedes Bundesland da ziemlich drauf eingeht, wie da aktuell der Corona, die Zahlen sind der Infizierten. Nur andererseits ist es auch ein bisschen unfair oder schwer zu haben, welche 300 dürfen ins Stadion und welche nicht. Und ich denke mal, meistens glaube ich, dass sowieso eher die Sponsoren da eher das Kartenkontingent abgreifen wird.
Ja, sehen wir also, ja bei
ab. Ja. Ich würde lieber am liebsten zu Hause bleiben. Oder wie du schon sagst, dann gehen wir schön in eine Bar mit 1,5 Meter Sicherheitsabstand und ich grill für alle mit da.
Ja, ich denke, das ist unter den Umständen fast die bessere Alternative. Du hast es angesprochen, Stichwort Sponsoren, die schon einiges abgreifen. Man sieht es ja bei Hertha BSC. Jetzt haben wir hier in Berlin auch den besonderen Blick, natürlich den näheren Blick auch nochmal auf die Berliner Vereine. Bei Hertha ist es ja so, 5.000 wollen sie reinlassen gegen Frankfurt, erster Spieltag. Davon gehen aber nur 4.000 in den freien Verkauf, weil der Rest schon geblockt wird sozusagen durch Sponsoren, offizielle, durch auch die Spieler, durch die Vereinsvertreter letztendlich. Also das relativiert sich ja dann unter Umständen sogar noch.
Eben, und du darfst ja nicht vergessen, bei Hertha BSC ist ja doch ein ganz anderes Fassungsvermögen im Stadion, deswegen auch 5.000. Anders wird es also aussehen wie bei Union Berlin, obwohl ich sagen muss, da ist zum Beispiel ein Konzept erstanden, was, glaube ich, auch ganz gut ankam beim Freundschaftsspiel gegen Nürnberg. Das sah schon mal ganz ordentlich aus, aber auch da bin ich noch sehr skeptisch, ob sich das bis zum Start in der Bundesliga durchsetzen wird.
Ja, da sind wir natürlich auch super gespannt. Union gestern vor, ich glaube, 4.500 Zuschauer waren es am Ende und sogar Stehplätze offen. Also Union hat da nicht extra für das Spiel die Stehplätze in Sitzplätze verwandelt. Ja, was glaubst du, wie es mit den Stehplätzen weitergeht? Siehst du eine Chance, dass wir tatsächlich nochmal Fußball im Stehen sehen können, vielleicht in diesem Halbjahr beziehungsweise auch oder in dieser Saison überhaupt?
Ich würde es am liebsten hoffen, aber ich würde eher fast vermuten, dass es mit dem Start in der Rückrunde erst was passiert, also zum nächsten Jahr. Ich glaube nicht, dass die alle schon so weit sind, dass sie dieses Jahr noch die Stehplätze des Stadions so gut ausnutzen werden. So weit sind sie nicht, weil ich denke einfach mal, Corona hat uns alle ziemlich hart getroffen. Die Vereine am meisten, aber man versucht jetzt eine Lösung zu finden, Schritt für Schritt wirklich in die Normalität zurückzukehren.
Ja, Stichwort Rückkehr in die Normalität, das wird uns, ja, darauf werden wir leider noch warten müssen. Das heißt auch, dass die Champions League ohne uns Fans stattfinden wird. Zumindest ohne den großen Großteil der Fans. Das heißt auch keine Reisen. Jetzt haben wir eben auch schon mal darüber diskutiert, was denn für uns so eine passable Champions League-Gruppe wäre. Jetzt nicht detailliert über Vereine, die möglich sind, sondern wollen wir eher die Champions League-Gruppe, die uns vielleicht sogar die Möglichkeit eröffnet, weiterzukommen, weil die Gegner nicht ganz so hochkarätig sind? Oder wollen wir eher die Gruppe mit den großen Namen, mit den großen Spielen, wo man dann aber nicht hinfahren darf? Also wie bist du da eingestellt?
Ganz ehrlich, nimm doch die Gruppe, die wir schon mal hatten mit den Gegnern. Die kennen wir alle Fans schon. Und dann freuen wir uns darauf, dass wir dort vielleicht weiterkommen und im Viertelfinale oder ab den K.O.-Spielen dann reisen dürfen. Was hält ihr davon?
Ginge auch. Also zumindest so Dynamo Kiew fände ich jetzt nicht ganz schlimm. Wäre vielleicht aber für den Verein auch nicht so cool, da irgendwie ins Risikogebiet. Allerdings, also Kiew wäre zumindest ein Gegner, den fände ich jetzt nicht ganz schlimm. Sevilla könnte man auch drüber reden.
Ja, da können wir wirklich drauf verzichten. Da waren wir schon zwei oder drei Mal, oder?
Ganz genau.
Also ich denke mal alle, oder ich weiß ja von vielen, die wünschen sich alle Liverpool. Meine Meinung ist, wenn man Liverpool, dann nehmen wir Liverpool erst im Halbfinale, oder?
Ja, genau. Oder auf neutralem Platz im Endspiel. Ne? Also wenn wir ein bisschen träumen dürfen. Genau.
Ja. Aber dann wird es auch wieder schwer, an Tickets ranzukommen im Endspiel.
Das haben Endspiele so an sich, ja, ganz genau. Aber ja, Liverpool, ich habe es jetzt auch ab und zu mal vernommen, dass sich einige Leute jetzt Liverpool wünschen. Aber wie stehst du dazu? Möchtest, also wenn jetzt Liverpool gezogen wird, Anfang Oktober bei der Auslosung, freust du dich dann oder sagst du dann, warum ausgerechnet dieses Jahr?
Zum einen freue ich mich wegen der ganz großen Freundschaft, die da entsteht oder immer noch Bestand hat, seit vielen, vielen Jahren. Andererseits, da ich ja viele von uns Fans kenne, persönlich kenne, gut kenne, muss ich sagen, wäre das momentan für die bestimmt ein Horror oder ein Albtraum. Ich denke, viele würden zwar nach England fahren, aber dann auch nicht ins Stadion zu dürfen, mit Abstand nur in Pubs zu verbringen. Ich glaube, das wäre auch nicht wirklich im Sinne der Fanfreundschaft.
Ja, richtig. Also wenn es nur das wäre, dass man nicht ins Stadion darf, ne? Also in Anführungsstrichen nur, genau. Aber das Pub-Feeling ist ja auch ein ganz anderes. Und in England ist die pandemische Situation ja jetzt auch nicht gerade entspannter als bei uns. Also ja, finde ich jetzt auch nicht so geil,
den Gedanken. Mit der Magnetbar, also selbst in so einer kleinen Magnetbar hier bei uns in Berlin in der Mitte, selbst da musst du aufpassen und hast Auflagen und das ist nicht mehr so, wie es mal war.
Ja, jetzt haben wir gerade schon kurz über Liverpool gesprochen und darüber, dass es schade wäre, wenn man da nicht hinfahren dürfte oder keiner von Fans von Borussia. Was wäre denn noch so eine Reise von den Teams, die jetzt in dem Champions League-Topf sind, wo du sagen würdest, das wäre ja schon fast schade, wenn die gezogen werden würden? Weil, also wo würdest du gerne hin?
Naja, ich war ja vor ein paar Jahren in Barcelona, wie Kevin auch. Barcelona ist immer eine Reise wert, muss man wirklich sagen. Obwohl, was noch sehr, sehr schade finde, was ich traurig finde, wäre so Richtung Amsterdam oder so. Weil könnte ich mir auch gut vorstellen, gerade holländische Grenze, dass da viele Gladbacher Richtung Holland fahren möchten. Und ich denke mal, wenn eine holländische Mannschaft gezogen wird in der Gruppe von Gladbach, werden sich trotzdem noch viele auf den Weg machen, die paar Kilometer weiter nach Holland zu fahren. Und das wäre ein bisschen schade, weil ja, durch die ganzen Auflagen, durch die ganze Pandemie würde das da nur Stress geben. Und dann heißt es wieder, guckt euch die Gladbacher an, die können sich nicht benehmen. Also ich würde sagen, fast, wenn eine ordentliche Mannschaft gezogen wird, wäre das momentan das Schlimmste, was passieren könnte.
Ja, da werden wahrscheinlich wirklich Horden anreisen. Tickets genau. Würden nur einen Bruchteil der Fans bekommen, logisch. Aber trotzdem wäre natürlich so ein Spiel in Amsterdam, da wäre Gladbach in großer Stärke vor Ort, genauso auch Club Brügge, wobei die wahrscheinlich auch in Top 4 landen, genau wie Borussia. Also ja, also Amsterdam ist sicherlich auch ein Ziel, was sich viele wünschen werden. Ja. Vielleicht, wenn wir jetzt nochmal weggehen von der Champions League, rein auf so den Ligastart schauen. Wir starten, das ist besonders, mit einem Heimspiel gegen Oberneuland, was eigentlich ein Auswärtsspiel ist, spielen dann in Dortmund gegen Union in Köln. Das sind schon pickepackevolle erste Wochen mit diversen Highlights. Was hältst du so von unserem Startprogramm?
Also mit dem Oberneuland, mit dem Spieltausch, macht Sinn für beide Vereine. Zum einen spart sich Gladbach die ganzen Kapazitäten der Auswärtsfahrten. Zum anderen Oberneuland natürlich auch mit den ganzen Auflagen. Das hat alles was auch mit Geld und mit zu tun. Mit den ganzen Finanzen da. Sagen sie, gut, spielen wir auswärts. Für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist natürlich wieder ziemlich die Welt zusammengebrochen, als ich gesehen habe, zweiter Spieltag Gladbach-Union. Konnte letztes Jahr schon nicht hin. Nach Gladbach, ich wäre gerne zu dem Spiel, ist ja wieder ein Spiel der Spiele für mich. weil war schon letztes Jahr geplant, dass wir mit dem Vater von Toni Janschke da hinfahren sogar, hier in Berlin, mit unserer ganzen Gruppe. Ja, das wäre dieses Jahr nicht anders gewesen, müssten wir wieder drauf verzichten. Ne? Und das Auftaktspiel in Dortmund, gut, okay. Trotzdem würde ich mal sagen, wird auch mal Zeit, dass wir da gewinnen, aber auch ohne Fans halt, wa?
Ja, allerdings. Also das wird mal wieder Zeit und wäre natürlich ein perfekter Start in die Saison. Und Stand jetzt, so was man so mitbekommt und was so Stimmungen rund um Vereine, rund um Teams betrifft, wäre ich da auch gar nicht mal so unoptimistisch, dass uns da diesmal ein guter Start gelingt. Ich kann mich erinnern an die eine Saison, wo wir da 4-0 am ersten Spieltag unter die Räder gekommen sind. Ich glaube, das passiert uns nicht nochmal.
Ich hoffe es nicht. Gut, jetzt müssen wir auch sehen, wie wir reagieren auf die Verletzungspech, was uns ja wieder mal eingeholt hat mit Lazaro auch und wie der Stand der Dinge halt bei den anderen Verletzten ist, wie Fabian das ja schon angesprochen hat. Wa? Aber ich glaube, zumindest ein Punkt Auftakt in Dortmund könnte drin sein, vielleicht sogar sollte drin sein.
Ja, warum nicht? Also ich denke, wir müssen uns nicht klein machen. Das haben wir eben auch schon durchdekliniert, dass wir da schon selbstbewusst in die Saison gehen können, auch gegenüber anderen Vereinen, die, wenn ich an Leipzig und an Leverkusen denke, ihre jeweils besten Spieler verloren haben. Das sieht eigentlich aus unserer Perspektive ganz, ganz gut aus. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, die uns auch auf den Nägel oder unter den Nägeln brennt, die wir jetzt eben bei der Kaderanalyse auch noch so gar nicht beantworten konnten, weil uns im Nachhinein auch aufgefallen ist, es gibt da wirklich einige Spieler, die echt viel Potenzial auch haben, gerade auch die beiden Neuzugänge sind oder versprechen stark zu sein. Aber würdest du sagen, es gibt so einen Senkrechtstarter in dieser Spielzeit oder wen hast du so im Blick, der vielleicht nochmal einen Sprung machen kann?
Einen Sprung nach vorne. Ich hoffte natürlich erstmal, dass Dennis Zakaria seine Form bis vor der Verletzung, bevor der schlimmen Verletzung da jetzt wieder weiter bestätigen kann. Vielleicht sogar noch ein bisschen zulegen kann. Andererseits bin ich ein bisschen gespannt, was ein Bayer, den man ausgeliehen hat in Hamburg, er hat ein Potenzial auf in der Verteidigerposition auf den Außen. Was er so bringt. Also ich hoffe auch, dass die Jungs, die letztes Jahr ein bisschen hinten dran sind, auch vielleicht das ein oder andere Spiel mehr Spielzeit bekommen würden. Ich denke da zum Beispiel auch an einen Laszlo Benesch.
Zum Beispiel, der hat ja in der Hinrunde viel gespielt, in der Rückrunde weniger. Genau. Ist sicherlich auch ein Spieler, der auch noch Potenzial hat. Und ansonsten denke ich, können wir einfach grundsätzlich frohen Mutes sein, hoffen erstmal, dass die Verletzten oder noch angeschlagenen zeitnah zurückkommen, dass es vielleicht genauso weitergeht wie in der letzten Saison, nur mit weniger Verletzten. Vielleicht wäre das so der Wunsch erstmal.
Absolut. Und was du ja schon gesagt hast, so richtig gesagt hast, Kevin, ist natürlich positiv zu sehen, dass Max Eberl den Grundkern und den Kader so weit diesmal zusammengehalten hat, dass ich fast vermute, dass wir eigentlich noch stärker abschneiden werden als letztes Jahr. Und das war ja schon eine super Saison für uns.
Ja, Dobby.
Mit einem eingespielten Kader lässt sich das eigentlich leichter meistens spielen.
Ja, man muss es so sagen, ne? Also ich denke auch, wir sind zumindest nicht schlechter geworden.
Denke ich mal auch. Also Top 4 würde, man hat ja immer gesagt international, aber ich würde fast schon sagen, Top 4 ist dieses Jahr mindestens drin.
Ja, bevor wir jetzt noch übermütig werden und gleich noch über die Meisterschaft fabulieren.
Ja, das ist ja bei uns sowieso oft das Problem. Und da wird ja mal viel geredet. Auch wenn wir wieder im Herbst oben sind, dann stimmen wir wieder den Herbstmeister-Song an. Aber man sollte die Kirche mal im Dorf lassen. Denn Vereine wie Max Eberl schon mal sagt, Vereine wie Bayern, wie Dortmund, wie Leipzig, die haben ganz andere Voraussetzungen. Ja, und bin auch gespannt, zum Beispiel Vereine wie Hertha auch. War ganz andere Voraussetzung durch den Sponsor, der da mit Einfluss hat. Und ich muss sagen, an dieser Stelle machen wir das aber seit Jahren wirklich herausragend. Und das spricht auch für sich, wenn man immer einstellig ist und dreimal jetzt in die Champions League eingezogen ist. Und ich glaube, siebenmal europäisch vertreten ist in den letzten 10 Jahren oder 8-mal. Das spricht für sich. Und denk mal, wir sind schon eine Top-Adresse in Deutschland. Und wir sind auch dabei, wieder international uns einen ganz großen Namen zu machen.
Das hört sich hervorragend an. Also wenn das so kommt und wenn Borussia es in dieser Saison schafft, auch international ja, Aufmerksamkeit zu erregen, dann wäre das, denke ich, für Vereine, Regionen einfach großartig. Ich denke da so ein bisschen an Atalanta Bergamo von letzter Saison und sehe Borussia da vielleicht in einer etwas ähnlichen Position wie Atalanta. So ein bisschen ähnliche Voraussetzungen und die haben es jetzt immerhin mal bis ins Champions League Viertelfinale geschafft.
Ja, Fabian, absolut. Du darfst aber auch nicht vergessen, dass Borussia Mönchengladbach einen ganz anderen Stahlkraft hat, vom Namen her wie Atalanta Bergamo. Und wie du schon ansprichst, wenn die das schaffen ins Viertelfinale, warum sollen wir das nicht das Losglück und den Glück auch auf unserer Seite haben, auch mal zumindest in die K.O.-Runde der Champions League weiter einzuziehen? Aber lasst uns auch alle erstmal den Start abwarten in der Bundesliga. Vor allen Dingen, nächstes, ich bin sehr gespannt, wie wir auftreten werden in Oberneuland. Das letzte Testspiel jetzt in Venlo war ja schon mal sehr, sehr souverän und auch positiv, würde ich sagen.
Ganz genau, im Borussia-Park quasi Borussia auswärts Park. Gegen Oberneuland spielen. Das ist
im Borussia-Park, ja. Auswärts.
Ja, genau. Müssten wir eigentlich in die Gästekabine kommen, wenn wir jetzt zu Hause spielen? Weil es ist ja eigentlich ein Auswärtsspiel, oder?
Guter Punkt. Das ist wirklich ein guter Punkt. Eigentlich schon, ne?
Eigentlich ja. Ich stelle mir gerade vor, wie Manuel Breuer, die in der falschen Kabine die Trikots schon vorher, wie Markus Breuer in der falschen Kabine die Trikots vorher aufhängt und dann da jemand reinkommt und sagt, nee, wir müssen heute in die Gästekabine umziehen.
Genau. Also ich sag mal so, Corona macht vieles möglich und führt zu der manch kuriosen Situation auch in der neuen Saison, wie uns dann schon am ersten Pokalwochenende zeigen wird. Also wir mit dem historisch ersten Auswärtsspiel im Borussia-Park. Großartig. Dobby, ich würde sagen, wir verabschieden dich dann erstmal für heute. Melden uns.
Und Leute, ich freue mich riesig auf die Saison mit euch wieder. Und erstmal schönen Dank, dass wir so weitermachen und auch an alle Zuhörer, dass ihr uns so super herzlich unterstützt und verfolgt. Ganz großes Lob, ja?
Ja, auf jeden Fall auch von uns. Also das ist ohne euch, ohne liebe Zuhörer, wäre das alles gar nicht möglich. Also insofern, das ist eine tolle Sache und es freut uns auch, dass wir tatsächlich das jetzt auch nochmal so ein bisschen ausgebaut haben mit diesem Format, was wir auch eingangs erklärt haben und dementsprechend dann auch nochmal mit dir so ein bisschen talken können. Und Dobby, ich würde sagen, halt die Ohren steif und werd gesund. Also ähnlich schnell wie unsere Zacharias, Players und Thürams, bitteschön. Und Lazarus.
Ja, es reicht, du hast recht. Die Leinzeit muss jetzt vorbei sein.
Ja, vielen Dank, Dobby. Und wir hören uns auf jeden Fall auch in 2 Wochen dann wieder schon zum nächsten großen Ausblick. Dann haben wir schon den Start hinter uns, den Start im Pokal und das erste Spiel in der Liga und können dann mal schauen, ja, wie ist Borussia eigentlich reingekommen in die Saison? Und dann werden wir dich auf jeden Fall wieder hören und deine Meinung wird dann hier wieder gefragt sein. Und ich denke, da freuen wir uns drauf und sicherlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Machen wir, Fabian. So verbleiben wir. Ich hoffe und ich freue und ich wünsche uns einen super Start. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bleibt sauber, Jungs.
Bis dahin, du auch. Tschüss.
Ciao.
Ja, das war die lebende Legende Dobby. Also ich fand vor allen Dingen wirklich den Ansatz spannend, dass Borussia ja eigentlich in die Gästekabine muss. Also das werden wir mal ganz genau beobachten. Das Spiel heißt Oberneuland gegen Borussia.
Genau, das werden wir weiter verfolgen. Ich bin auch gespannt, ob Borussia sich dann bei der Seitenwahl auch ganz anders entscheidet und dann nicht wie gewohnt drauf pocht, in der zweiten Halbzeit auf die Nordkurve zu spielen, sondern dann auch, wenn Lars Stindl die Seitenwahl gewinnt, sich dann entscheidet, in der zweiten Halbzeit nicht, also ich meine, eigentlich müssten ja die Oberneuland-Fans nach allen Regeln der Kunst dann in der okay, lassen wir das.
Die nicht existierenden.
Wir driften jetzt hier in ganz komische Richtungen ab. Spannend wird es allemal. Wir hoffen eigentlich nicht, dass es allzu spannend wird, sondern hoffen da eher auf eine etwas ruhigere Angelegenheit, als es letztes Jahr der Fall war. Letztes Jahr hatten wir ein 1-0 gegen Sandhausen. Sandhausen, was wir uns irgendwie schönreden mussten danach und wo wir Hoffnung rausziehen mussten. Da hat Borussia es gegen vielleicht den schwierigsten Gegner, der im Topf war, gut gemacht. Das Spiel knapp gewonnen. Jetzt haben wir, ich sag mal, mit dem Bremen-Pokalsieger hat man eigentlich ja immer ein etwas leichteres Los. Und da hoffe ich, dass Borussia das dieses Jahr auch zeigt und da nicht allzu viel anbrennt und dass wir in der 90. Minute da nicht mehr zittern müssen.
Genau, das ist der Plan. Also einen zitterfreien Pokalsamstag wünschen wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünschen wir uns selbst auch. Und dann würde ich sagen, melden wir uns aber auch nach dem Oberneuland-Spiel mit einer ersten Standortbestimmung, mit einem kleinen Oberneuland-Deep-Talk, der aber auch jetzt keine 10, 15, 20 Minuten unbedingt überschreiten muss, sagen wir es so. Das wäre der Plan und wir würden uns auch freuen, wenn ihr in den sozialen Medien mit uns in Kontakt tretet, zum Beispiel bei Facebook, Twitter, bei Instagram haben wir auch ein Profil, mehr allerdings auch nicht. Oh, und da wird aber vielleicht auch noch was kommen. Wir müssen nur die Zeit finden. Vielleicht
kommt noch was. Es könnte auch immer noch was kommen. Am Ende kommen die ganz großen Dinger kommen wieder. Spätestens, wenn wir irgendwann wieder ins Stadion dürfen, dann werden wir auch da einen kleinen Eindruck aus dem Stadion mal wieder mitbringen, wenn mal wieder was stattfindet. Spannende Zeiten erfordern neue Formate. Das haben wir jetzt damit geschaffen und ich freue mich auf nächste Woche und dann haben wir das erste Mal eine kurze und knackige Analyse des Spiels gegen Oberneuland.
Ganz genau, so ist der Plan. Oberneuland first, Dortmund second. Bis dahin, macht's gut.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.